NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Wie findet man einen Standort für ein Atommüllendlager? Darüber hat eine Gruppe von Experten und Politikern 2 Jahre lang beraten. Wir stellen ihre Ergebnisse vor und kommentieren. Die EU-Kommission gibt im Streit über das Freihandelsabkommen CETA nach. Feige, verantwortungslos und unpatriotisch. Im Europaparlament mussten sich die Brexit-Befürworter heute harte Worte anhören. Die AfD-Fraktion in Stuttgart spaltet sich endgültig. Und 20 Jahre nach Steffi Graf steht mit Angelique Kerber wieder eine deutsche Tennisspielerin im Halbfinale von Wimbledon. Seit über 50 Jahren wird in deutschen Kernkraftwerken Strom produziert und für den radioaktiven Abfall gibt es immer noch keine endgültige Lösung. Lange Zeit galt der Salzstock in Gorleben als Favorit, aber inzwischen haben Wissenschaftler daran Zweifel. Wie findet man also einen geeigneten Standort? Darüber hat jetzt eine Kommission 2 Jahre lang beraten und heute ihre Ergebnisse präsentiert. Charlie Grüneberg fasst sie zusammen.
1 Million Jahre. Über diese unvorstellbare Zeitdauer hinweg soll das Endlager den hochradioaktiven deutschen Atommüll möglichst sicher aufbewahren. Auf fast 700 Seiten sind die Kriterien aufgeführt, nach denen die Suche verlaufen soll. Der Müll soll in einem unterirdischen Bergwerk gelagert werden, und zwar so, dass er im Notfall wieder zurückgeholt werden kann. Der Ort dieses Bergwerks ist offen.
Es besteht die sogenannte weiße Landkarte und das heißt, und das muss man hier heute noch mal ganz ausdrücklich sagen, es wird im gesamten Bundesgebiet nach einem Endlagerstandort gesucht und zwar in allen Würzgesteinen.
Damit, so erklärt die Co-Vorsitzende, die frühere Umweltstaatssekretärin Ursula Heinen-Esser, kommen Salz, Ton und Granit in Frage. Bis zuletzt umstritten war, wie mit dem Standort Gorleben umgegangen werden soll. Auch der andere Vorsitzende, Michael Müller, ebenfalls früherer Umweltstaatssekretär, ist gegen das niedersächsische Salzbergwerk.
Wenn sozusagen das Grundprinzip der Kommission ist, zu einem Konsens zu kommen, muss man auch die realen gesellschaftlichen und historischen Erfahrungen, die an diesem Ort gemacht werden, einbeziehen. Und das heißt für mich, der Standort geht nicht mehr. Aber wir haben jetzt ein Verfahren beschlossen nach Kriterien. Und wenn diese Kriterien sauber eingehalten werden, ist aus meiner Sicht Gorleben raus.
Müller wünscht sich nun eine faire und sachliche Diskussion über die Vorschläge. Die wird schwierig, denn Atomkraftgegner wie Jochen Stey von der Initiative Ausgestrahlt werfen der Kommission Scheitern auf ganzer Linie vor.
Das Ergebnis der Atommüllkommission ist nicht dazu geeignet, den gesellschaftlichen Konflikt um die strahlenden Abfälle zu überwinden. Mit dem anvisierten Suchverfahren wird das Ziel einer risikoarmen Lagerung von Atommüll nicht erreicht. Die Empfehlungen der Kommission sind so vage gehalten, dass damit jeder politisch ausgehandelte Standort legitimiert werden kann.
Am Ende des Suchprozesses, so fürchten die Kritiker, werde wieder Gorleben stehen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace spricht von einer Endlosschleife uralter Debatten. Lob kommt dagegen von der Politik, auch von den oppositionellen Grünen und ihrem Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter.
Es ist gut, dass wir jetzt saubere Kriterien haben und ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieser Kommission sehr darum, dass sie in diesem ganz, ganz schwierigen Aufgabe sich gestellt haben und zu einem guten Kompromiss gekommen sind. Was verantwortungslos ist, bereits jetzt ist das Verhalten von Bayern, das so tut, als wenn es mit der Sache gar nichts zu tun hätte.
Denn der Freistaat sowie das Land Sachsen haben sogenannte Sondervoten abgegeben. Die Staatsregierung erklärte, es gebe in Bayern keine geeigneten Standorte. Nach den Worten von CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld wird sich der Freistaat aber dennoch an der Suche beteiligen.
Bayern hat die Endlagersuchkommission konstruktiv begleitet. Jetzt sind die Kriterien erarbeitet worden, auf denen dann die Suche tatsächlich beruht. Und ich bin sicher, dass Bayern so wie bisher auch konstruktiv auch die weitere Arbeit begleiten wird.
Diese Arbeit soll nun rasch beginnen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagte, sie wolle das für die Standortsuche nötige Gesetz noch in der laufenden Legislaturperiode fertigstellen. Bis 2031 soll dann das Lager gefunden sein, der Atommüll von 2050 an eingelagert werden.
Also alles zurück auf den Anfang bei der Suche nach einem Atommüllendlager. Thorsten Huhn kommentiert.
Eines ist sicher, die Suche nach einem Platz für das Atommüllendlager wird quälend. Welche Standorte die Experten auch auswählen, die dort lebenden Menschen werden sich mit allen Mitteln dagegen wehren, unterstützt von den üblichen Protestierenden, die schon immer gegen die Atomkraft waren und deswegen denken, man könne auf eine Endlagerung verzichten. Die 10 grünen Länderumweltminister, die ihr Leben lang gegen die Kernkraft gekämpft haben, sehen jedoch ein, dass der gefährlich strahlende Müll irgendwo eingelagert werden muss. Und das so sicher wie möglich. Es geht bei dieser Suche nicht darum, ob man ein Lager braucht, sondern nur um das Wie. Denn ein Endlager muss es geben. 2,5 Jahre hat die Kommission an dem Fahrplan für die Suche nach dem richtigen Standort gearbeitet. Höchst unterschiedliche Ansichten und Einstellungen trafen aufeinander. Manchmal krachte es heftig. Aber die Kommission schaffte es, sich zu einigen. Denn schließlich wissen alle, irgendwo muss das heftig strahlende Zeug gelagert werden. Und das für 1 Million Jahre, eine nicht vorstellbare Zeitspanne. Das Ergebnis der Kommissionsarbeit kann sich sehen lassen. Die mehrstufige Suche mit Hilfe von Experten und unter Beteiligung von Bundestag und Bundesrat ist sinnvoll und scheint transparent. Es war auch gut, dass Gorleben nicht von vornherein als Standort ausgeschlossen wurde. Denn das hätte sofort dazu geführt, dass andere Regionen ebenfalls für sich in Anspruch genommen hätten, nicht in Frage zu kommen. Der niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel von den Grünen hat alle Gorleben-Sympathisanten beruhigt mit dem Hinweis, wenn man ein objektives, wissenschaftsbasiertes Verfahren mache, dann könne es Gorleben nicht werden, weil es die Voraussetzungen gar nicht erfülle. Dass Bayern und Sachsen sich nicht, wie lautstark angekündigt, als Standorte sehen wollen, zeigt nur den Egoismus dieser beiden Länder. Hilfreich ist ihr Verhalten nicht. Bis 2031 soll die Standortsuche ein Ergebnis bringen. Ob diese Zeitspanne reicht, bezweifeln viele. Aber je länger es dauert, umso größer werden die Probleme mit der Zwischenlagerung des nuklearen Mülls. Keine Frage, die Atomkraft, die viele Länder auch in unserer Nachbarschaft noch immer leichtfertig nutzen, wird uns noch lange beschäftigen und auch weiter zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Aber ein Endlager muss gefunden und letztlich auch von der Bevölkerung akzeptiert werden. Dafür ist ein transparenter Entscheidungsprozess mit klaren Kriterien notwendig. Und selbstverständlich muss höchste Sicherheit garantiert sein. Die Voraussetzungen dafür sind mit dem Kommissionsbericht geschaffen. Doch das wird diejenigen nicht trösten, in deren Nähe das Endlager eines Tages errichtet wird.
Der Kommentar im Echo des Tages heute von Thorsten Huhn. Nach massiver Kritik, vor allem aus Deutschland und Frankreich, hat die EU-Kommission im Streit um das Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA, eingelenkt. Es bedeutet, dass nun doch die nationalen Parlamente mitentscheiden dürfen. Sabine Hackländer berichtet.
Vor gut einer Woche hatte Kommissionschef Juncker die Bombe höchstpersönlich platzen lassen. Beim EU-Gipfel erklärte er den verblüfften Staats- und Regierungschefs, man sei zu dem Schluss gekommen, CETA als reines EU-Abkommen einzustufen, was die Beteiligung von knapp 70 nationalen und regionalen Parlamenten unnötig mache. Heute nun bestätigte die zuständige Handelskommissarin Cecilia Malmström diese Rechtsauffassung. Wir sind der Auffassung, dass die legale Basis ein reines EU-Abkommen sein sollte, ratifiziert durch 28 Regierungen und dem Europaparlament. Doch dann folgte der wichtige Nachsatz. Höchst erregt erklärte Malmström, entscheidend sei es doch endlich voranzukommen, ohne weitere Zeitverzögerung. Angesichts der Bedenken der Mitgliedstaaten haben wir deshalb beschlossen, CETA als gemischtes Abkommen vorzuschlagen. Allerdings folgte auch auf diese Ankündigung ein Nachsatz, der den Kritikern transatlantischer Freihandelsabkommen so gar nicht gefallen dürfte. Wir erwarten, dass unser Vorschlag, CETA als gemischtes Abkommen anzuerkennen, dazu führt, dass wir das Abkommen vorläufig in Kraft setzen können, sobald die 28 Regierungen und das Europaparlament den Vertrag ratifiziert haben. Dies würde all jene Bereiche betreffen, die unter reine EU-Kompetenz fielen. Bei allen anderen müsste die Ratifizierung durch die nationalen Parlamente abgewartet werden. Fast schon verzweifelt erklärte die Kommissarin heute erneut, dass sie CETA für das beste und vollständigste Freihandelsabkommen halte, das je geschlossen wurde.
Why?
Warum? Erstens, weil es ab dem ersten Tag fast alle Zölle aufhebt. So schnell gab es das noch nie. EU-Firmen werden jährlich hunderte Millionen Euro sparen. CETA wird auch Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern in ganz Europa helfen. Und zwar, weil Kanada zum allerersten Mal überhaupt zugestimmt hat, über 140 geografische Marken zu akzeptieren.
Massive Kritik an dem Freihandelsabkommen und dass die europäischen Parlamente nicht mitbestimmen dürfen, hatte es zuvor aus Deutschland gegeben. Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Gabriel hatten für eine Beteiligung der nationalen Parlamente geworben. Entsprechend war die Reaktion heute in Berlin. Anna Engelke.
Als richtig und wichtig bezeichnete Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel von der SPD die Entscheidung der EU-Kommission. Sowohl Gabriel als auch Unionsfraktionschef Volker Kauder warben heute dafür, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada nicht zu blockieren. Wörtlich sagte Kauder: Wir sind dringend in Deutschland und in ganz Europa auf solche Abkommen angewiesen, weil wir Exportnation sind. Dass der Bundestag mit der Mehrheit der Großen Koalition für das CETA-Abkommen stimmen wird, ist wahrscheinlich, auch wenn es in der SPD Widerstand gibt. Die spannende Frage ist, was im Bundesrat passiert. Ohne die Zustimmung der Grünen, die in 10 Landesparlamenten vertreten sind, passiert kein Gesetz mehr den Bundesrat. Und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ließ bereits wissen, er finde die Inhalte von CETA hochproblematisch. In einer Erklärung forderte Hofreiter, die Bundesregierung müsse CETA im Europäischen Rat ablehnen und sich für einen Neustart in der Handelspolitik einsetzen.
18.41 Uhr ist es. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Parteien in Großbritannien müssen sich nach dem Brexit-Votum erstmal sortieren. Überraschend hatte ja auch gestern der EU-Kritiker Nigel Farage mitgeteilt, dass er die United Kingdom Independence Party nicht weiterführen will. Sein Mandat im Europaparlament will er aber behalten. Und darüber haben die Abgeordneten in Straßburg heute zum Teil wütend debattiert.
Die Europäische Union ist kein Spielzeug, das man an die Wand werfen kann und dann sich freut, wenn was kaputt gegangen ist.
Der Ton ist rau im Europäischen Parlament in Straßburg, wie bei Gabi Zimmer, der Vorsitzenden der linken Fraktion, zu hören. Es ist die große Brexit-Debatte. Brexit-Gegner und Befürworter geigen sich gegenseitig die Meinung, wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Ich stelle nur fest, dass die strahlenden Brexit-Helden von gestern die traurigen Helden von heute sind.
Die Brexit-Befürworter müssen sich im Parlament ein wenig vorgekommen sein wie in der Höhle der Löwen. In deutlicher Unterzahl und dafür verantwortlich, dass aus Sicht vieler Abgeordneter die EU durch das Referendum spürbar beschädigt wurde. Paul Nuttall, der stellvertretende Vorsitzende der UKIP, wollte das nicht auf sich sitzen lassen.
The British people have spoken.
Das britische Volk hat gesprochen. Angst machen und schikanieren ist nicht die richtige Antwort auf den Brexit. Ich werde nach vorne und nicht nach hinten schauen. Denn was jetzt gebraucht wird, sind faire und vernünftige Verhandlungen, die sicherstellen, dass es sowohl für die Briten als auch die EU den bestmöglichen Deal gibt. Nuttall will ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU, also eine weitere enge Zusammenarbeit unter gleichberechtigten Nachbarn, wie er es nannte. Syed Kamal, Brexit-Befürworter der konservativen Partei, begründete den EU-Ausstieg nochmals und legte den Finger in die Wunde der EU. Intransparente Entscheidungen, die von wenigen Personen in Hinterzimmern getroffen werden, so habe die EU keine Zukunft. Das wiederum brachte den Vorsitzenden der liberalen Fraktion, Guy Verhofstadt, auf die Palme.
That you give lessons to us. You are leaving the union and you are explaining here what to do in the future.
Dass Sie, Herr Kamal, uns Ratschläge geben, ist unglaublich. Sie verlassen die EU und sagen uns, was wir in Zukunft tun sollen. Unglaublich. Wäre es nicht besser, auf Großbritannien zu schauen? Es sieht so aus, als hätte dort niemand eine Idee, was jetzt mit dem Brexit zu tun ist. Sie würden besser Ratschläge in London als hier in Straßburg verteilen.
In Straßburg.
Hitzige und lebhafte Diskussion im Europäischen Parlament, die man so noch häufiger erleben wird. Denn nach dem Referendum ist vor den Austrittsverhandlungen und an denen will das Europäische Parlament natürlich auch voll beteiligt werden.
Peter Sauer fasste die Brexit-Debatte in Straßburg zusammen. Das Votum der Briten ist noch nicht verdaut, da kündigt sich bereits das nächste an. In Ungarn soll es Anfang Oktober ein Referendum über die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU geben. Carla Engelhardt mit Einzelheiten.
Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Konsolidierung des ungarischen Parlaments die Einwanderung von nicht-ungarischen Staatsbürgern nach Ungarn vorschreibt? Diese Frage sollen die Ungarinnen und Ungarn bei der Volksabstimmung am 2. Oktober mit Ja oder Nein beantworten und so darüber abstimmen, ob sie eine von der EU geplante Zwangsverteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten akzeptieren. Staatspräsident Janosch Ader legte das Datum fest, nachdem das Verfassungsgericht für das Referendum grünes Licht gegeben hatte. Die rechtspopulistische Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban lehnt eine Verteilung von Flüchtlingen in der EU nach verpflichtenden Quoten ab. Eine solche Quotenregelung gibt es bereits. Die EU-Mitglieder Ungarn und Slowakei haben dagegen eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Laut offizieller Statistik wurden in Ungarn seit Anfang des Jahres mehr als 17.000 illegal eingereiste Menschen aufgegriffen, trotz einer geschlossenen Grenze. Im gesamten Jahr 2015 kamen knapp 400.000. Von den insgesamt rund 190.000 Asylanträgen habe Ungarn 264 genehmigt, erklärte der Sicherheitsberater des Ministerpräsidenten György Bakondi.
Die Bundespräsidentenwahl in Österreich wird zu einem Dauerthema. Nach der Beschwerde der rechtspopulistischen FPÖ wegen Unregelmäßigkeiten hat ja das Verfassungsgericht entschieden, dass die Österreicher nochmal wählen sollen. Und seit heute steht der Termin fest. Der 2. Oktober soll es sein. Nur finden sich noch genügend Wahlhelfer? Bei der Stichwahl Ende Mai soll ja einiges schiefgelaufen sein. Ralf Borchert über den Stand der Dinge in Wien.
Unklar bleibt etwa, ob Beobachter der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Wahlwiederholung in Österreich begleiten. Kanzler Kern hatte sich dagegen ausgesprochen. Innenminister Wolfgang Sobotka, ÖVP, unterstellte Kern daraufhin wörtlich Unkenntnis. OSZE-Beobachter seien auch in westlichen Demokratien ganz normal. Die Entscheidung liege bei der OSZE selbst, so Sobotka. Kerns Reaktion.
Was wir wirklich aufpassen sollten, ist, dass das Vorgehensweisen sind, die der Sache angemessen sind, unserem Ruf angemessen sind. Und da müssen wir dann mit Augenmaß zu Lösungen kommen.
ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner versuchte nach der Kabinettssitzung ebenfalls zu beruhigen.
Im Endeffekt gibt es meines Wissens eine Verpflichtung, hier einzuladen. Und ich teile zwar die Ansicht des Bundeskanzlers, wir sind jetzt kein Bananenstaat, der da um Hilfe ruft. Auf der anderen Seite, also ich würde es ganz pragmatisch sehen, soll halt jemand sich dazustellen und zuschauen. Wichtiger wird sein, dass die einzelnen Wahlbehörden die schon vorliegenden Vorschriften einfach einhalten.
Weil in 14 Wahlbezirken in Österreich die Vorschriften Ende Mai nicht eingehalten wurden, muss die Wahl nach dem Urteil des Verfassungsgerichts wiederholt werden. Die Briefwahlstimmen wurden vielfach zu früh und ohne die vorgeschriebene Aufsicht durch Beisitzer der politischen Parteien ausgezählt. Als neues Problem zeichnet sich ab, für die Wahlwiederholung überhaupt noch genug Beisitzer zu finden. Viele müssen nach den Formfehlern bei der ersten Stichwahl auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Diskutiert werden nun auf Vorschlag des österreichischen Gemeindebunds Maßnahmen nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits eine höhere finanzielle Entschädigung von einheitlich 100 Euro pro Wahltag statt bisher maximal 45 Euro. Andererseits Strafzahlungen für Parteien, die nicht genug Beisitzer aus ihren Reihen rekrutieren können. Eine große Wahlrechtsreform soll es erst nach der Wiederholung der Präsidentenstichwahl geben. Dass der neue Wahlkampf hitzig oder gar schmutzig werden könnte, zeigen im Internet verbreitete Gerüchte. Alexander van der Bellen leide an einer Krebskrankheit oder Demenz. Grünen-Parteichefin Eva Glawischnik sprach von gezielten Verleumdungsstrategien und kündigte rechtliche Schritte an. Van der Bellen selbst hatte am Wochenende betont, er sei kerngesund.
Ralf Borchardt berichtete aus Wien. Es sind erschütternde Zahlen, die das Kinderhilfswerk UNICEF heute genannt hat. Jedes 9. Kind auf der Erde wächst derzeit in einer Kriegsregion auf. Und seit dem Zweiten Weltkrieg waren noch nie so viele Menschen auf der Flucht wie jetzt gerade. Heute wurde in Berlin der UNICEF-Report 2016 vorgestellt und Jörg Seißelberg war für uns dabei.
Das Leiden der Kinder im Krieg. Es saß bei der Vorstellung des UNICEF-Reports in Berlin auch auf dem Podium. UNICEF-Chef Jürgen Hereus gab hörbar bewegt einen ganz persönlichen Einblick in seine Biografie.
Ich selbst bin Jahrgang 1936 und habe den Krieg in Deutschland noch miterlebt. Und ich sehe das heute noch, wie ich durch das brennende Frankfurt getragen wurde von meiner Mutter.
250 Millionen Kinder, heißt es im neuen UNICEF-Jahresbericht, leben heute in Konfliktgebieten, sind Krieg und Gewalt ausgesetzt. Dabei beobachtet UNICEF ein neues Ausmaß an Brutalität. In vielen Konflikten, so das UN-Hilfswerk, würden Kinder entführt, gefoltert, vergewaltigt und getötet, um Erwachsene zu demoralisieren. Gezielt würden Orte angegriffen, in denen sich Kinder aufhielten, so Cornelius Williams, der Leiter der weltweiten UNICEF-Kinderschutzprogramme.
In Syria, for example, violence has become
in Syrien zum Beispiel ist Gewalt gegen Kinder alltäglich geworden. Private Häuser, Schulen, Krankenhäuser, Spielplätze und Gebetshäuser werden angegriffen. Haben Ihre Kinder heute auf einem Spielplatz gespielt? Denken Sie an die Kinder, die auf keinem Spielplatz spielen können, ohne sich der Gefahr auszusetzen, bombardiert zu werden. Im Krieg in Syrien hat UNICEF 1500 schwerste Kinderrechtsverletzungen registriert. Rund ein Drittel der Kinder, die in Syrien ums Leben kamen, starben auf dem Schulweg. Insgesamt beklagt UNICEF, habe weltweit die Gewalt gegen Kinder ein bislang nicht gekanntes Ausmaß erreicht. In den 70 Jahren, in denen das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen existiert, sei die Situation noch nie so schlimm gewesen wie heute. Jedes neunte Kind wächst in einer Region auf, die von Krieg und Gewalt geprägt ist. UNICEF-Chef Herreus appellierte an die internationale Gemeinschaft, mehr zu tun, um Kinder in Krisengebieten zu schützen, ihnen ein Stück Sicherheit und, wo immer möglich, Bildung zu geben. Wenn man sehe, so Herreus,
wie wenig vergleichsweise eigentlich in der Vergangenheit getan wurde, um in den Ländern tätig zu werden, um dort die Situation zu stabilisieren, dann sieht man, wo die Aufgabe ist.
Ausdrücklich gelobt wurde von UNICEF die Bundesregierung für ihr Projekt No Lost Generation, mit dem in Syrien und benachbarten Ländern Bildung für Kinder gefördert wird. Mit seiner neuen Kampagne Letzte Chance für eine Kindheit ruft UNICEF zu Spenden auf für Schutz- und Bildungsprojekte für Kinder im Krieg und auf der Flucht. Die Kampagne wird von Prominenten wie Fußballnationalspieler Mats Hummels und dem Model Eva Pattberg unterstützt.
Es hat sich schon länger abgezeichnet. Seit heute ist es offiziell, die baden-württembergische Landtagsfraktion der AfD bricht auseinander. Der Fraktionsvorsitzende Meuthen kündigte mit 12 weiteren Abgeordneten seinen Austritt an. Warum, berichtet Sibylle Greta aus Stuttgart.
Meuthen sagte, die Trennung sei unausweichlich geworden, weil der Abgeordnete Gedeon, dem antisemitische Äußerungen vorgeworfen werden, nicht aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen werden kann. Die dazu notwendige Mehrheit kam heute nicht zustande. Daraufhin haben 13 der 23 Abgeordneten, darunter Fraktionschef Meuthen, die AfD-Fraktion verlassen. Mit den anderen wolle er nichts mehr zu tun haben, so Meuthen.
Wer nicht in der Lage ist, rassistische oder antisemitische Äußerungen zu erkennen und zu unterlassen, schädigt seine Partei. Antisemitismus kann und darf keinen Platz in der AfD haben.
Der Bundesvorstand der AfD unterstützt Meuthen und die anderen 12 in ihrer Vorgehensweise. Dennoch sei man sich bewusst, dass dieser Schritt für die gesamte AfD höchst belastend sei, zugleich aber auch von existenzieller Bedeutung. Denn man könne eine alternative Politik nicht auf faulen Wurzeln begründen, so Meuthen. Nun muss wohl juristisch geklärt werden, unter welchem Namen die 13 Abtrünnigen im Stuttgarter Landtag eine neue Fraktion bilden. Meuthen stellte jedoch klar, sie wollten keine neue Partei gründen, sie seien die wahre AfD.
Ende März hat es in der Geflügelschlachterei Wiesenhof im niedersächsischen Lohne gebrannt. Ein technischer Defekt hatte das Feuer ausgelöst und einen Millionenschaden verursacht. Seit heute steht nun fest, der Betrieb soll wieder aufgebaut werden, aber zunächst deutlich kleiner als bisher. Thomas Stahlberg berichtet.
Das hatten sich alle Beteiligten anders ausgemalt. Laut Gutachten braucht Wiesenhof bis zum Wiederaufbau der Schlachthallen in Lohne nur 250 Mitarbeiter, die in einer einzigen Schicht am Tag 90.000 Hühner zerlegen. Vor dem Brand waren es 1.500 Mitarbeiter in Lohne. 400 Festangestellte sollen Ende Juli die Kündigung erhalten, die anderen sind schon weg. Immerhin von den 250, die bleiben, sind 213 festangestellt. Die Gekündigten erhalten nach Ansicht der Gewerkschaft unüblich gute Abfindung und ein dreijähriges Rückkehr Recht auf ihren alten Arbeitsplatz, wenn Wiesenhof wieder aufbaut. Matthias Brümmer von der Gewerkschaft NGG sagte, der Kompromiss sei kein Ruhmesblatt.
Ja, wir hatten natürlich immer Vorstellung, dass alle Kolleginnen und Kollegen in Lohn und Brot bleiben, aber spätestens nach der Prüfung des Wirtschaftsprüfers war die Situation etwas anders, um das so deutlich zu sagen. Deswegen haben wir auch diesen Zukunftspakt gemacht mit dem Wiederaufbau des Unternehmens, mit der Wiedereinstellungsgarantie, um das so ganz deutlich zu sagen.
Wiesenhof-Chef Paul-Heinz Wessjohann versprach heute, der Standort Lohne wird wieder aufgebaut.
Aber so modern, dass es die modernste Schlachterei in Europa wird, wenn man uns die Genehmigung erteilt.
Wenn die Behörden die Bauanträge genehmigen, sollen im ersten Bauabschnitt in 2 Jahren Schlachthallen für 220.000 Hühner entstehen, in 3 bis 5 Jahren weitere Hallen für noch einmal so viele Tiere.
Nach dem Fund von Kinderknochen haben die Ermittler heute bestätigt, sie stammen von der 9-jährigen Peggy. Sie wird seit 15 Jahren vermisst. Am Wochenende hatte ein Pilzsammler in einem Waldstück in Thüringen die Skelettteile gefunden. Claudia Stern berichtet.
Obwohl die Leiche des Mädchens 15 Jahre lang in dem Waldstück in Thüringen gelegen hat, ist das Ergebnis der ersten DNA-Testreihe und auch der Zahnbefunde eindeutig. Das Institut für Rechtsmedizin in Jena meldet eine 100-prozentige Übereinstimmung mit der DNA Peggy Knoblochs. Ob die weiteren rechtsmedizinischen Untersuchungen vor allem in Hinblick auf die Todesursache Antworten liefern können, ist äußerst fraglich, sagt Professor Randolf Penning, Rechtsmediziner an der LMU München.
Von rechtsmedizinischer Seite wird man da nicht mehr viel beitragen können, nach Maßgabe jeder Wahrscheinlichkeit. Die Zeiten sind vorbei, das wäre jetzt innerhalb der ersten Wochen, Monate gewesen, dass man da noch hätte was finden können oder zumindest so vieles ausschließen, dass es sich sehr stark auf eine bestimmte Tötungsart konzentriert.
Ebenfalls noch ungeklärt ist derzeit, ob am Fundort der Leiche Täter-DNA sichergestellt werden konnte und wenn ja, ob diese nach 15 Jahren noch verwertbar ist. Möglich sei es aber durchaus, sagt Forensiker Marc Benecke, oder vielleicht gar nicht nötig.
DNA kann sich im Trocknen, kann die sich lange halten. Ist natürlich die Frage, ob da irgendeine trockene Stelle war, das weiß ich jetzt nicht. Es kann aber manchmal auch sein, dass es ohne DNA geht. Also ich sage jetzt mal ein Klassiker, da liegt auf einmal ein Stück von einem Ausweispapier in der Nähe der Leiche, weil die dem Täter oder der Täterin aus der Tasche gefallen sind.
Was genau neben den Knochenresten gefunden wurde, wollen die Ermittler rund um den leitenden Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Putzel derzeit noch nicht beantworten. Bekannt ist nur, dass es sich um persönliche Gegenstände des Mädchens handelt.
Ich bitte um Nachsicht, dass ich es nicht konkretisiere, denn hierbei könnte es sich um Täterwissen handeln.
Neben den rechtsmedizinischen Untersuchungen wurden heute die Suchmaßnahmen in dem thüringischen Waldstück fortgesetzt. Man will nichts übersehen, was auf den Täter hinweisen könnte. Denn bei der Suche nach Peggys Mörder stehen die Ermittlungsbehörden nun wieder ganz am Anfang, sagt Herbert Putzel von der Staatsanwaltschaft Bayreuth.
Die Verfahren gegen die Tatverdächtigen aus den Jahren 2013 bis 2015 sind inzwischen alle eingestellt worden, da kein Tatnachweis zu führen war. Aber das Verfahren gegen Unbekannt ist dann seit dieser Zeit weitergelaufen. In diesem Verfahren wird weiter ermittelt.
Und auch die Frage nach dem Tatort ist offen.
6:03, wir kommen im Echo des Tages zum Sport und das war heute aus deutscher Sicht ein ziemlich erfolgreicher Sporttag, Thorsten Alles.
Allerdings, bei der Tour de France gab es den ersten deutschen Etappensieg und beim Tennisturnier in Wimbledon ist Angelique Kerber ins Halbfinale eingezogen. Die Kielerin gewann gegen die Rumänin Simona Halep in 2 Durchgängen und bleibt damit ohne Satzverlust.
Ja, es ist natürlich sehr schön, wieder im Halbfinale in Wimbledon zu stehen und das Match gegen die Simona war auf jeden Fall heute sehr, sehr schwer und ich wusste das schon im Vorfeld. Sie ist eine Gegnerin. Sie bewegt sich sehr gut und wir haben beide heute auf einem sehr hohen Niveau gespielt, mit einem besseren Ende für mich. Aber auf jeden Fall bin ich über meine Leistung heute sehr zufrieden.
Und im Halbfinale wird dann erneut eine starke Leistung nötig sein. Am Donnerstag trifft Angelique Kerber auf Venus Williams aus den USA. Auf der 4. Etappe der Tour de France hat es geklappt. Marcel Kittel sorgte nach 237,5 Kilometern von Saumur nach Limoges für den ersten deutschen Etappensieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Allerdings musste der 28-Jährige im Ziel erst auf die Auswertung des Zielfotos warten, bevor er sich freuen durfte.
Ich war erstmal damit beschäftigt zu pumpen wie so ein Maikäfer, weil ich natürlich da volles Rohr alles gegeben hatte und dann habe ich einfach nur gehofft, dass jetzt gleich mein Name aus den Lautsprechern kommt als erster und hat sich ein bisschen angefühlt wie 100-mal Weihnachten hintereinander. Ich bin mega, mega stolz auf den Sieg.
Radprofi Marcel Kittel nach seinem Erfolg heute auf der 4. Etappe der Tour de France. In der Gesamtwertung führt weiterhin der Slowake Peter Sagan. Die Tour de France ist momentan ja nicht das einzige sportliche Großereignis, das in Frankreich stattfindet. Bei der Fußball-Europameisterschaft geht es auf die Zielgerade. Morgen gibt es das erste Halbfinale zwischen Portugal und Wales. Übermorgen dann das Duell zwischen Frankreich und Deutschland, das für Bundestrainer Joachim Löw ja zur personellen Bastelstunde wird. Gomez und Khedira verletzt, Hummels gesperrt. DFB-Teammanager Oliver Oliver Bierhoff ist aber davon überzeugt, dass die Mannschaft in der Breite genug Qualität hat.
Ich denke aber schon, dass die Mannschaft im Laufe des Turniers noch zusammengewachsen ist, ein klareres Bild dargestellt hat und natürlich auch Vertrauen geschaffen hat und nach und nach sich auch gesteigert hat. Deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir diese Ausfälle kompensieren können.
Soweit Teammanager Oliver Bierhoff auf der abschließenden Pressekonferenz im EM-Quartier in Evian.
Thorsten Ahles war das mit dem Sport und das war auch das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.